Einen guten Abend allen zusammen. Mein Name ist, wie schon gesagt, Matthias Hansmann. Ich komme von Schöckingen. Ich sage, damit keine Fragen offen bleiben, noch kurz etwas zu meinem Körpergewicht. Netto wiege ich zurzeit, oh, da war irgendwie mit dem Mikrofon was falsch, ich weiß jetzt auch nicht. Also auf jeden Fall, ich bin der Experte fürs Abnehmen heute Abend. Naja, fast. Vor einiger Zeit kamen meine Eltern zu Besuch, die sagten ganz frei raus so zu mir, du, wir haben da eine ganz neue Methode, Krautsuppe. Hat es schon jemand probiert? Krautsuppe zum Abnehmen? Ja, jetzt gilt's. Aha. Gut, also Krautsuppe bedeutet, man kann das 10 Tage machen, man kann das 3 Wochen machen, man darf eben so viel essen, wie man möchte. Das ist das Positive daran. Negativ ist an der Geschichte eben nur Krautsuppe. Und das habe ich probiert und es hat funktioniert. Aber natürlich, jetzt, Sie denken sich schon, also der Erfolg war enorm, aber die nächsten Wochen waren auch schön danach. Und dann landet man gewissermaßen in diesem Jojo-Effekt. Also um was es heute nicht gehen kann, ist, dass es, wenn es um dieses Abnehmen geht, wer betet, nimmt ab, das ist heute Abend, um dieses Rezept geht, wie mache ich denn das? Muss ich nur genug beten? Obwohl es auch Angebote gibt, die genau das versprechen. Mit Hand auflegen, abnehmen. Aber um das geht es nicht, es geht um was anderes. Es geht tatsächlich um meine Persönlichkeit. Hinter diesem Titel steckt eine Geschichte, da kommt Johannes ins Gespräch, Johannes der Täufer, mit seinen Jüngern. Die wiederum hatten einen echten Disput mit den Jüngern von Jesus. Irgendwie kamen die drauf, der Shootingstar der Jahrtausendwende, Johannes der Täufer, dem Tausende von Menschen hinterhergelaufen sind, der hatte doch irgendwie jetzt die Sorge umzutreiben, dass dem die Leute wegliefen. Die Tausende, die vorher zu ihm gingen, die liefen jetzt plötzlich zu Jesus. Dabei hat er wahrscheinlich gar nicht besser gesprochen und, wenn man genau hinschaut, wahrscheinlich auch gar nicht mehr Wunder getan. Aber irgendwie war klar, Jesus war jetzt der Mittelpunkt. Und die Jünger vom Johannes der Täufer, die waren da sehr unzufrieden. Und die haben dann gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Was machen wir denn, dass unser Johannes stark bleibt, dass viele Leute weiterhin mit ihm mitgehen? Und der Johannes hat es mitbekommen und kommt mit ihnen ins Gespräch und sagt, wisst ihr nicht, das ist doch so. Der Freund des Bräutigams, der freut sich doch, dass der Bräutigam eine Braut gefunden hat. Und jetzt soll doch der Bräutigam im Mittelpunkt stehen. Er soll es doch. Er ist es. Und das tue ich gerne. Und Johannes der Täufer geht mehr als einen Schritt zurück. Er sagt, dieser soll wachsen. Ich aber, ich möchte abnehmen. Ich soll abnehmen. Dieser soll groß werden. Ich aber möchte mit meiner ganzen Person zurückstehen. Das hat also etwas mit meiner Person zu tun. Auch im Gebet. Auch im Sprechen mit Jesus. Auch im Sprechen mit Gott. Das hat immer etwas mit mir ganz zu tun, so wie ich bin. Johannes. Die ganze Bibel ist voller Geschichten mit Personen, denen wir über die Schulter schauen dürfen, wo wir sehen, okay, wie machen die das mit dem Beten? Wie funktioniert das? Da fällt mir Abraham ein, der kämpft regelrecht mit Gott um Menschenleben. Der redet, der ringt mit Gott und sagt, lass es doch nicht zu. Und wenn es doch 10 Personen sind, er schachert regelrecht mit Gott. Ein Gebet, das gar nicht negativ dargestellt wird. Abnehmen, zurückstehen, ihm die Ehre geben, wie passt es zusammen? Ist das Zurückstehen? Ist das im besten Sinne demütig sein vor Gott, auch im Gebet? Naja, das ist Abraham. Aber da gibt es ja so viele mehr. Jakob, Josef, David, Hiob, Jeremia, Jesaja, von allen werden uns Gebetsgeschichten erzählt. Die Jünger Jesu, Jesus zeigt ihnen, wie es geht. Und wir erleben mit, wie die Jünger mit Jesus selbst umgehen, wie sie mit ihm sprechen, wie das gehen kann. Und Jesus nimmt sie mit auf diese Gebetsschule, auf diese Reise. Ganz unterschiedliche Typen. Und überall gilt das eine und das gleiche dadurch. Wer betet, wer mit dem Lebendigen in Kontakt kommt, der ist bereit, innerlich und in seinem Leben zurückzustehen. Du sollst zunehmen, Jesus. Ich aber will abnehmen. Wie ist das mit Ihnen? Wie ist das mit euch? Mit eurem Gebet? Wie ist das, wenn ihr betet? Bringen wir es auf einen einfachen Punkt, vielleicht eine Formel, die könnte so heißen: Sag mir, wer du bist, und ich sag dir, wie du betest. Sag mir, wer du bist, und ich sag dir, wie du betest. Und deswegen schauen wir jetzt zuerst an der Stelle auf unsere Persönlichkeit, um das ernst zu nehmen, weil wir so unterschiedlich sind wie Abraham, Jakob, Josef, David, Hiob. So unterschiedlich sind wir, wie diese eben auch. Und alle haben wir das Recht, Gott zu begegnen. Aber was heißt jetzt zurückzustehen für uns in unserer Persönlichkeit? Was bedeutet denn das? Gibt es eine Einheitsformel, irgendwie, wie wenn es um diese Gebetsschulung geht? So muss es eben funktionieren. Oder was heißt das, dass Jesus, dass Gott groß wird, ich aber zurückstehe? Was für ein Typ sind wir? Und dann schauen wir aufs Gebet. Es gibt mindestens zwei Spielarten der Überheblichkeit, der Übergewichtigkeit, wenn es um die Begegnung mit Gott geht, um das Gebet. In dem Gebet gibt es mindestens zwei Spielarten. Die eine Spielart heißt, ich kann's, und die andere Spielart, die auch eine Form von Überheblichkeit ist, die sagt, ich kann's nicht. Beides thematisiert immer mich als Person. Ich kann's. Ich kann's nicht. Ich weiß nicht, in welche Richtung sie eher tendieren, auch wenn sie ins Gebet gehen, eher zagend oder eher fordernd nach vorne. Beides hat ja seine Gefährdung. Ich selbst, ich gehöre eher zu diesem ersten Typ, dieser Machertyp, nach vorne gehen. Ich packe gerne zu, ich verändere gerne Dinge, bin gerne in einem Prozess drin, ich habe Lust auf Gemeinde, ich habe Lust, dass etwas entsteht, dass was passiert, dass was nach vorne geht, dass wir etwas hinbekommen, dass ich die Sache auf die Rolle bekomme, dass es nach vorne geht. Jetzt haben Sie schon gehört, wie dieses plötzlich eine ganz leichte Wendung bekommen hat, dass wir, dass ich, dass es nach vorne geht. Und jetzt nochmal im Vorbereiten auf diesen Abend habe ich mir überlegt, wie ist eigentlich mein Gebet gestrickt? Gibt es da so einen roten Faden? So einen Lieblingsgesprächsfaden? Und ich merke ja, am liebsten habe ich Gott als jemand, den ich anspreche als Coach, als Teilhaber, als jemand, der mitgeht, als jemand, der handelt, als jemand, dem ich viel zutraue, als jemand, zu dem ich gehe und sage, Gott, das solltest du doch tun, das wäre doch schön. Oder das habe ich vor, aber ich weiß nicht, ob es gelingt, aber du kannst es machen. Also ernsthaft, handlungsorientiert. Jetzt kann man sagen, naja, aber das bin halt ich. Das ist der Matthias Hansmann. Und deswegen entdecke ich, dass viel in meinem Gebet um diese Themen geht. Wie ist es denn bei Ihnen? Bei dir? Was für ein Typ bist du denn? Geht es eher um Zeit? Vielleicht, dass Sie ein Typ sind, der sagt, ich habe viel Zeit und es ist mir wichtig, alles in Ruhe zu tun. sitze gerne da und meditiere. Ich komme gerne aus der Kraft der Ruhe. Ja? Kann es sein, dass das Gebet genau diesen roten Faden hat, der Ruhe und nicht der Anforderung oder Überforderung, dass es an der Stelle pulst, weil es ihr Typ ist. Aber Sie hören schon immer gleich raus, da gibt es dann auch entsprechend die Gefährdung dahinter. Wer stellt mich auf die Beine? Wer bringt mich voran? Wer sagt einmal, jetzt geh los? Bei mir vielleicht eher andersrum. Wie kommt das Gebet zur Ruhe? Wie kommt es wirklich zur Ruhe, zur Quelle? Herausforderung. Oder dann denke ich eben an den zweiten Typ, der sagt, ich kann es nicht, ich bringe es auch gar nicht. Ich bin eigentlich eher ein zaghafter Mensch und ganz oft zweifle ich an mir und meinen Fähigkeiten. Das ist nicht der schlechtere Typ. Das ist nicht der schlechtere Typ. Und sie sind in bester Gesellschaft auch in der Bibel. Zum Beispiel Elia, der durchaus unterwegs war. Aber da gab es so einen Punkt in seinem Leben, da wollte er einfach nicht mehr. Und da hat er Gott in seinem Gebet, in gebetsmühlenartiger Weise erzählt und klargemacht, ich kann es nicht, ich kann es nicht mehr. Wenn du mir nicht hilfst, außerdem ich bin allein, wie soll ich das schaffen? Und das Schöne, Gott lässt sich drauf ein, der sagt nicht, naja gut, wenn du mir jetzt so kommst, Elia, dann bist du halt allein. Ich könnte dir jetzt sagen, dass es noch 7000 andere gibt, aber sage ich dir jetzt nicht, du bist jetzt allein. Macht Gott nicht. Sondern er muntert ihn auf und sagt, pass auf, es gibt noch 7000, die kennst du nicht. Du bist nicht allein, das ist nur deine Sicht. Das ist nur deine Sicht. Aber der Elia macht weiter. Legt sich irgendwann auf der Wanderung hin, in den Schatten unter einem Busch und sagt, ach, wenn es doch bloß schon alles. Ich will nicht mehr. Ich. Die gleiche Spielart, nur wie in einer Uhr, von der anderen Seite her. Die gleiche Spielart, ich kann nicht mehr. Die gleiche Runde, wie wenn ich sage, ich würde gern, ich könnte gern, ich wollte gern. Hilfst du mir dabei? Ach, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Ich mag so nicht, ich bin allein. Könntest du nicht? Im Gebet werden wir ertappt. Und Gott begegnet uns so, wie so herum, immer mit großer Geduld. Den einen führt er zur Ruhe, den anderen stellt er auf die Beine. Elia gibt er zu essen, gibt ihm Kraft und sagt, jetzt geh und ich sag dir, wohin. Und dem anderen, Maria und Martha, gibt er eben die Lehre und sagt, das bessere Teil ist durchaus jetzt hinzusitzen und Ruhe zu geben. So zeigt es uns Jesus. So zeigt es uns Jesus. Und wie kann man jetzt im Gebet eine Veränderung schaffen, und das geht, dass ich aus einer anderen Haltung heraus ins Gebet komme, also in die Beziehung zu Gott, gibt es viele Argumente, viele Möglichkeiten, darüber zu reden. Zwei Dinge sind mir wichtig heute Abend. Das erste, beten im Namen Jesu führt dazu, dass wir abnehmen und er zunimmt. Das zweite, beten, indem wir Vater sagen, führt dazu, dass er gewinnt, an Größe gewinnt und wir abnehmen. Also im Namen Jesu beten, das zweite, Vater sagen. Vaterbeziehung pflegen. Jesus sagt einmal zu seinen Jüngern, Was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Da muss man genau hinhören. So sagt Jesus, was ihr bitten werdet in meinem Namen, den Vater, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde. Was ihr mich bitten werdet, das will ich tun, sagt Jesus. Da wird also jemand anders nach vorne geschickt, damit der Vater was tut. Da gibt es ja viele Beispiele. Also ganz grandios drüben in unserem kleinen Schöckingen, lässt sich ja nicht wirklich vergleichen mit dem Münchinger, mit dem Ausgewachsenen. Aber in Schöckingen, da gibt es so, weil es so richtig Dorf ist, da gibt es ganz tolle Mechanismen. Das habe ich jetzt nach 3 Jahren erkannt. Zum Beispiel ein Mechanismus ist, es gibt so Entscheidungen in dem Dorf, die entscheidet der Pfarrer ganz stark mit. So. Und jetzt habe ich schon festgestellt, es gibt also Mechanismen, wenn das Dorf genau weiß, der Pfarrer sagt zu dem Thema sowieso dies und jenes, dann kommt so eine Maschinerie ins Rolle. Dann merke ich plötzlich im Nachhinein meistens erst, dass jetzt irgendjemand mit irgendjemand gesprochen hat und dass sie sich überlegt haben, wen schicken wir zuerst. Letztes Mal war es die Mesnerin. Die kam dann zu mir, völlig also fast so ein bisschen nebenher irgendwie, und hat gesagt, du, ich habe da so einen Gedanke gehabt. Könnte mir nicht, also das war nur so ein Gedanke, könnte mir nicht, und habe gesagt, ja, ich halte von meiner Mesnerin sehr viel. Habe gedacht, ja, das war, man müsste es halt nochmal überlegen, und kaum komme ich vor die Türe, da begegnet mir jemand anders und sagt, ah, hallo Matthias, du, was würdest du denn davon halten, wenn mir, So, und so geht es 3-4 Mal, so lang, bis sie mir die Zusage entlockt haben, dass es so läuft, wie sie es wollen. Und spätestens dann kommt mir es auch, dass ich merke, das war ja eingefädelt, dorfmechanisch eingefädelt, dass sie ihren Pfarrer dahin gebracht haben, wo sie eigentlich wolltet. Aber ist irgendwie auch gut. Liebenswert. Aber genau darum geht's im Gebet tatsächlich auch. Jesus sagt, schickt doch mich vor, denn in den Augen des Vaters im Himmel, die glänzen, wenn er mich sieht, denn ich und der Vater sind eins, ich bin sein Sohn. Und was ich bitten werde, das wird der Vater nicht abschlagen. Vielleicht kommt Ihnen das bekannt vor, Sie sagen, das weiß ich ja schon. Dann frage ich Sie, ob Sie so eigentlich beten. Beten Sie so, dass Sie Jesus vorausschicken, oder beten Sie an Jesus vorbei? Wir sollen Jesus vorausschicken. Das sagt Jesus. Alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, wenn ihr mich vorausschickt, der Vater wird es nicht abschlagen. Also redet mit mir, sagt mir, sagt Jesus, sagt mir doch, was liegt euch denn auf dem Herzen? Und ich möchte es zum Vater tragen. Wahrscheinlich klingt unser Gebet gar nicht so viel anders als vorher, wenn wir so beten. Es hat was mit dieser inneren Haltung zu tun. Wenn ich weiß, dass der Allmächtige auf dem Thron wirklich der Allmächtige ist. Dort sind alle Kräfte und Möglichkeiten vorhanden. Wie kommt mein Gebet am besten bei ihm an? Und Jesus öffnet mir den Weg und sagt, ich zeige dir, wie es geht. Rede mit mir und sag mir, was ich vorbringen soll. Ich will es vorbringen. Dann soll doch mein Gebet so sein. Und das Schöne, es ist eigentlich ganz egal, wie dieses Gebet klingt. Stimmt die Sprache? Stimmt die Formulierung? Stimmt die Gebetshaltung? Stimmt die Uhrzeit? Die Länge? Es ist völlig egal. Wichtig ist es ehrlich? Ist es ehrlich? Und dass Jesus sagen und sagen, Jesus, Folgendes liegt mir auf dem Herzen. Trag es zum Vater. Vielleicht auch mal einen Dank. Selbst das. Jesus, ob du wohl zum Vater gehen könntest und ihm sagen, du bist toll. Danke, du bist groß. Das, was ich gerade erlebe, vorher hatten wir es von der Natur, das, was ich gerade erlebe in der Natur, Vater, es ist toll. Danke dafür. Jesus, sagst du es? Jesus hat an verschiedener Stelle immer wieder deutlich gemacht, ich trage es zum Vater, ich bete jetzt in diesem Moment für dich, in diesem Moment, Johannes 17. Sag mir's. Was soll ich zum Vater tragen? Sag's. Was möchtest du zum Vater tragen? Das wäre das eine. Das hilft uns, dass wir abnehmen und er zunimmt. Denn es verherrlicht den Vater und nicht uns mit unseren Möglichkeiten, nicht einmal unsere Gebetsmöglichkeiten sind die Voraussetzung dafür. Egal welche Band spielt, egal wie intelligent ich das formulieren kann, ganz egal, einfach sein. Ich muss nicht, weil Jesus ist der Übersetzer. Der Übersetzer. Und jetzt ist die Frage völlig berechtigt zu sagen, Jesus sehe ich nicht, wo ist er? Deswegen sprechen wir vom Heiligen Geist. Jesus hat gesagt, ich bin bei dir, ich wohne in dir, ich bin immer bei dir, du musst mich nicht suchen. Und wenn der Heilige Geist nicht bei euch wäre, es wäre eine Dramatik, sagt Jesus, also betet im Heiligen Geist, indem ihr zu mir betet. Wenn ich Jesus sage, meine ich immer den gegenwärtigen Jesus und das ist der Heilige Geist, der in unserem Herzen wohnen möchte. Also wird es zum Herzensgebet. Jesus, du wohnst in mir mit deinem Geist. Jetzt trag das zum Vater. Und jetzt kommt das Zweite, das Vaterverhältnis. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es schon mal hier in einer Predigt erzählt habe, aber es passt so gut an der Stelle. Dann soll es nur verstärkt nochmal gesagt sein. Ich habe ein prägendes Erlebnis als Kind. War ich mit vielen Freunden draußen auf dem Stoppelfeld, da wurde schon gedroschen und da waren die Strohballen, damals noch so kleine Strohballen, die lagen überall auf dem Feld rum, weil die eben so damals ausgespuckt wurden, nicht so große Kugeln, sondern so kleine Teile, die lagen überall auf dem Feld rum und so und wir Jungs natürlich, gefundenes Fressen, wir haben gesagt, oh, toll, da liegen ja mindestens 100 Strohballen, was muss das für eine Burg geben? Also wir über die Felder und alle Strohballen zusammengetragen. Riesenburg aufgebaut, wahrscheinlich sind dabei 10, 20 solche Ballen kaputt gegangen, könnte ich mir vorstellen. So richtig, also gefühlt, mit Gängen unten durch und so. Und dann in der Mitte gab es so einen Turm, da konnte man dann von da unten hochklettern und oben mit Aussicht. Und ich kletter also unten durch und oben raus durch die Aussicht. Bin gerade oben draußen, schau raus, merke ich, der Bauer kommt mit seinem Traktor. Also, liebe Güte, Alarmstufe rot. Und die ganzen Jungs, wir waren ja alle in diesem komischen Knäuel von Stroh, gell? Und so, und hatten keine Chance, bis wir draußen waren aus unserer Burg. Bauer da mit seinem Traktor und mit seiner Mistgabel. So, dann hat er gesagt, ihr hier hinstehen. Und da standen wir also zitternd und zagend. Und dann hat er uns einzeln abgefragt. Er hat gesagt, wie heißt du? Wie heißt du? Wie heißt du? Und es kam immer dichter zu mir. Wie heißt du? Wie heißt du? Matthias. Mit Nachname? Hansmann. Dein Vater kenne ich. Das ist schon das ganze Erlebnis. Weil zuerst habe ich gedacht, ups. Aber im zweiten Moment habe ich an meinen Vater gedacht. Ich kenne ja meinen Vater gut. Und ich habe ein gutes Bild von ihm. Und ich wusste, naja, wenn der meinen Vater kennt, dann geht's gut aus. Wenn der meinen Vater kennt, dann geht's gut aus. Wenn wir unseren Vater kennen, dann geht's gut aus. Jetzt machen wir den Transfer ins Gebet. Wenn ich meinen Vater kenne, weiß ich, der wird für mich einstehen. Ich weiß gar nicht, hat mein Vater damals diese Strohballe bezahlt? Ja, immer. Ich bin auf jeden Fall nicht mit Triumph nach Hause gekommen, nee, sondern natürlich mit hängenden Schultern und hängendem Kopf. Aber ich wusste, das kann ich jetzt klären mit meinem Vater. Ich kann sagen, du, das war. Ich weiß nicht einmal mehr so richtig, wie er reagiert hat. Auf jeden Fall nichts Schlimmes. Er wird schon gesagt haben, das war nicht recht, Bub. Aber ich habe es in Ordnung gebracht. Genau. Er steht für mich ein. Er soll wachsen. Und gut, wenn viele, ganz viele ihn kennenlernen und sagen, dein Vater kenne ich auch. Und ich weiß, er macht's. Er macht's. 3 Schritte zurück, 5 Schritte zurück. Weil wir wissen, er macht's. Er macht's. Das ist zutiefst evangelischer Glaube. Und wenn wir als evangelische Christen das betonen, jetzt egal, ob sie jetzt evangelisch sind, also konfessionell, sondern ursprünglich evangelisch, meint genau das, er für dich, er rechtfertigt dich ganz, er bringt es gerade, er macht es in Ordnung. Und es ist die Gebetshaltung, die genau richtig ist. Das ist Demut im besten Sinne, die uns nicht drückt und zerstört, sondern die uns aufrichtet und aus hängenden Schultern gerade Schultern macht und aufatmen lässt. Du, ich liebe dich. Ich möchte doch, dass dein Leben gelingt und dass es weitergeht. Und dann wird es interessant. Jetzt kommen wir zu den Gebetshaltungen zum Beispiel. Das, was wir so humorvoll hier gesehen haben. Ja, genau. Eigentlich sind alle Gebetshaltungen automatisch vorhanden in unserem Leben. Hängende Schultern, aufrechte Schultern. Hand nach oben und loben und froh sein. Lachen, singen. Weinen, Hände falten, weg vom Tun, vom Handeln, Hände falten, er soll zunehmen, ich will abnehmen, er soll zunehmen, offene Augen, andere anschauen, wie geht's dem beim Beten, natürlich, aber auch Augen schließen und sagen, es geht mich jetzt nichts an, jetzt bin ich ganz bei dir, komm du zu mir. Klatschen, jubeln, still sitzen. Das sollten alles Selbstverständlichkeiten sein. Und tatsächlich frage ich Sie jetzt heute Abend, was Ihnen abhanden gekommen ist im Gebet. Das Jubeln, das Stillsitzen, was ist Ihnen abhanden gekommen? Die schlaffe Schulter, der hängende Kopf, gibt es den noch? Wenn nicht, dann frage ich Sie, was möchten Sie gerne trainieren? Denn in der Verhaltensforschung macht man genau das. Man trainiert ein Verhalten, damit man dazu kommt, das zu tun, was man gerade ausdrückt. Es kann eine Hilfe sein. Es kann eine Hilfe sein, dass ich sage, ich knie mal wieder hin. Es widerspricht jetzt meinem Gefühl von Gebet, aber ich knie jetzt mal wieder hin und auf die Dauer merke ich, wenn ich knie, das hilft mir zu sagen, Herr, du bist der Allmächtige, dich bete ich an, du sollst zunehmen, du sollst verherrlicht werden. Deswegen nehmen Sie sich doch eine Gebetshaltung heute Abend mit, die Sie hier vorne gesehen haben, humorvoll gesehen haben. Und probieren Sie es mal aus, denn jede hat ihre Berechtigung in unserem Leben. So ein kleines Trainingsprogramm. Im Namen Jesu beten und Vater sagen. Amen.